Zeitangaben in Daniel 8 alles auf die Zeit des Endes, auf die Zeit des großen Zorns, auf die festgesetzte, bestimmte Zeit des Endes. Bevor wir nun direkt weiterfahren mit der Betrachtung der Ereignisse, dürfen wir hineinschauen in ein ganz wunderbar tröstliches Geschehen in Bezug auf die Einstellung, die Haltung unseres Gottes und Vaters, während die schlimmsten, die furchtbarsten Gerichte über die Geschöpfe hereinbrechen. Und das finden wir in Offenbarung 15, es handelt sich um die letzten, furchtbarsten Plagen, die durch das Ausgießen der Zornschalen vollzogen werden. Wir lesen, erster Vers, Offenbarung 15. Und ich sah ein anderes Zeichen in dem Himmel, groß und wunderbar. Was? Jetzt kommen sieben Zornschalen. Groß und wunderbar. Sieben Engel, wir haben beachtet, Engel sind die Funktionäre, nicht der Herr selber. Er überwacht alles, er trägt alles in seiner Liebe. Sieben Engel, welche sieben Plagen hatten, die letzten, denn in ihnen ist der Grimm Gottes vollendet. Das ist auch ein Trost. Ja. Oder geht er immer weiter, der Grimm Gottes? Dann kommt das gläserne Meer und so weiter. Harfen Gottes, das Lied des Lammes wird gesungen. Und Vers 4, wer sollte nicht dich, Herr, fürchten und deinen Namen verherrlichen? Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten. Denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Aha, was ist also die letzte Folge auch von dem Zornschalen? Was ist die letzte Folge? Gibt es im Programm Gottes, im Programm der Gerichte Gottes, mehrere große Drangsalen? Oder gibt es nur eine? Was meint ihr? Das kommt ja nicht auf unsere Meinung an. Es gibt nur eine. Deren Gerichtsausführungen so furchtbar sind, wie die Schrift wieder sagt, vorher nie so und nachher nie so. Mehr so. Und jetzt kommt das Unglaublichste für uns. Wir alle kennen den Begriff, das Zeugnis im Buch der Offenbarung, da schaut Johannes, Eine unzählbare Schar, die bereits dem Lamme folgen, wohin es geht, mit Psalmen und Harfen und weißen Kleidern, großartig. Eine unzählbare Schar. Zum Glück stellt einer die Frage, ja, woher kommen denn die? Woher? Antwort, die kommen aus der großen Drangsal. Verstehen wir etwas? Nein, ich glaube, wir haben es noch nicht ganz kapiert. Aus der schlimmsten Periode der furchtbarsten Gerichte Gottes feiert Gott die große Ernte.
Halleluja.
Nur einer in seiner Ecke. Hat jemand etwas dagegen? Liebe Geschwister, es ist nichts zu machen. ob es uns Frommen passt oder nicht, es ist so.
Kann ich da was ergänzen? Dass Gott gerade aus Drangsalen heraus eine große Ernte heimzufahren vermag in seine Scheuern, darüber hat schon ein Jesaja Gott gepriesen. Und wir finden einen zunächst ziemlich eigenartig anmutenden Lobpreis am Anfang von Jesaja 25. Könnte ja fast zynisch klingen, wenn man nicht dahinter schaut.
Ja.
Jehova, du bist mein Gott, ich will dich erheben, preisen will ich deinen Namen, denn du hast Wunder gewirkt, Ratschlüsse von fern her, Treue und Wahrheit. Nicht wahr? Das klingt so nach einem unserer Psalmen, barmherzig und gnädig und der Herr.
Ja.
Aber jetzt wollen wir mal weiterlesen in Jesaja 25, 2, was das für Wunder sind und Ratschlüsse von fern her, Treue und Wahrheit. Und der Prophet Jesaja fährt fort, denn du hast aus einer Stadt einen Steinhaufen gemacht, die feste Stadt zu einem Trümmerhaufen, den Palast der Fremden, dass er keine Stadt mehr sei. Und wer im letzten Weltkrieg in Deutschland war, vielleicht als Luftwaffenhelfer am Südrand des Ruhrgebietes wie ich und hat gesehen, heute links ist Düsseldorf dran, andermal ist Wuppertal dran, heute ist wohl Essen dran, heute ist wohl Dortmund dran. Erst kommen die sogenannten Christbäume und dann das verdiente Gericht. Wir hatten ja angefangen mit so etwas, der Hitler. Ja, da haben wir, wenn dann jemand gesagt hätte, Herr, du bist ein wunderbarer Gott, denn heute hast du Düsseldorf in Trümmer gelegt und heute Wuppertal, ich preise dich. Da hätten die gesagt, sag mal, musst du zum Arzt, nicht wahr?
Ja.
Ist bei dir etwas nicht in Ordnung? Und das kann man nur verstehen, dass das kein Zynismus ist. Wenn man erkennt, was dann ja im nächsten Vers hier der Jesaja sagt, 25 Vers 3, darum wird dich ehren, ein trotziges Volk. Städte gewalttätiger Nationen werden dich zunächst mal wenigstens fürchten. Da haben wir ähnliche Zusammenhänge.
Dankeschön. Jetzt kommt noch einmal, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten. Denn deine gerechten Taten, jetzt sind wir gleich weit, nicht? Ja genau, wunderbar. Denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Ich darf daran erinnern, dass alle Gerichte Gottes, die er genehmigt hat zur Durchführung, sind getragen von der Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes heiligt alle Gerichte Gottes. Ich sage ja nur, was geschrieben steht, kurz zusammengefasst. Die Liebe Gottes ist größer als alle Gerichte Gottes. Ist die Liebe wirklich das Größte? Also ist gar kein Problem. Nicht so.
Und das Bleibende.
Und das Bleibende, und das andere vergeht, hat ein Ende. Da haben wir gelesen, und beim Ausgießen der siebten Schale ist der Grimm Gottes vollendet. Und nun das Schönste. Vers 5. Und nach diesem sah ich, und der Tempel der Hütte des Zeugnisses in dem Himmel wurde geöffnet. Was ist da eine eigenartige Kombination da oben im himmlischen Jerusalem, wo Gott thront? Der Tempel, und denken wir an Salomo und sein prächtiges Gottesbauwerk. Der Tempel Salomos, der Hütte des Zeugnisses, wer ist da? Mose mit seiner Stiftshütte. Das ist alles da im Original. Wurde geöffnet. Und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen aus dem Tempel hervor, angetan mit reinem glänzendem Linnen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll des Grimmes Gottes. Ich sage, ich glaube, es gab noch auf dieser Erde keine solche wunderbare heilige Prozession wie das, was wir hier vor uns sehen. Aus dem Tempel Gottes. stellen wir uns das nur ein bisschen vor. Ich hätte zu diesem Zweck gewöhnliche Blechkübel genommen und nicht goldene Schalen. Ich, wenn schon. Ich glaube, ihr habt verstanden.
Ja, gibt es denn auch nur einen heiligen Zorn?
Wie?
Gibt es denn einen heiligen Zorn?
Das gibt's. Aber nicht von, bei uns zwei. Das ist dir nicht erlaubt und mir nicht, weil wir dazu nicht fähig sind. Ja. Zorn und Geschrei und alles sei von euch weggetan, sehr gehört. Ganz klar. Wir dürfen hier nicht stehen bleiben. Und der Tempel wurde mit Rauch gefüllt. Was bedeutet Rauch? Die Gebete der Heiligen. Mit Rauch gefüllt von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht. Und niemand konnte in den Tempel eintreten. Wie lange? Bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Also, während die sieben Zornschalen die Geschöpfe Gottes treffen, in diesen furchtbaren Gerichten, hat Gott sich ins innerste Gemach seines Hauses zurückgezogen und ist für niemand zu sprechen. Heißt das etwas? Wer mich sieht, sieht den Vater, und der Sohn tut nichts, als was der Vater tut. Da ist er auch dabei. Wir haben gestern schnell einen Blick tun dürfen in diesem Zusammenhang auf die Person des Josef in Ägypten. Als es soweit war, der Höhepunkt, dass seine Brüder wussten, mit uns ist aus. Wir haben unser Leben verwirkt. Was geschieht jetzt? Zieht er sich zurück, Josef, ins innerste Gemach. Was geschieht da? Er weint sich aus in seiner Liebe. Und hier ist Jesus Christus und Gott im Allerheiligsten im Tempel. Der Tempel war mit Rauch gefüllt von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht. Worin besteht denn die Macht Gottes? Die Macht seiner Liebe. Und seiner Macht, da hat Salomo in den Apokryphen Weisheit ein wunderbares Wort. Er sagt, du, o Gott, erbarmst dich aller und stillst deine ganze Allmacht deiner Barmherzigkeit zur Verfügung. Ist das ein Wort? Weisheit Gottes. Das haben wir vor uns, die Haltung Gottes. Also, ja. Wir haben dann gleich im Alten Testament noch ein passendes Wort dazu, ergänzend. Und niemand konnte in den Tempel eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Also, er will keine Engel sehen und keine Heiligen sehen und gar nichts. Nur der Heilige Geist kann uns sagen, was da vorging. Was lesen wir? Er nimmt sich ja unsere Schwachheit an, der Elendesten. Mit was für? Mit unaussprechlichen Seufzern. So. Das ist der Heilige Geist und das ist der Geist Gottes und der Geist Jesu Christi, mit dem wir es zu tun haben dürfen. Und nun, wo ist das? Jesaja 18, wenn ich nicht irre. Ja. Da ist in den ersten Versen die Rede von einem Volk, einer Nation, weithin geschleppt und gerupft, ein Volk wunderbar, seitdem es ist, die Nation von Vorschrift auf Vorschrift, Gesetz natürlich, von Zertretung, deren Land Ströme beraubt haben, das sind die Militärzüge der Nationen gegen Israel, eine Nation von Vorschrift auf Vorschrift, von Zertretung, ihr alle Bewohner des Erdkreises und die auf der Erde ansässig seid, wenn man ein Panier auf den Bergen erhebt, so sehet hin, und wenn man in die Posaune stößt, so höret. Bedeutet Krieg. Gewaltig, Gerichtsposaunen. Und jetzt Vers 4 und 5. Denn also hat Jehova zu mir gesprochen, Jesaja. Ich will still sein und zuschauen. Von woher? In meiner Wohnstätte. Wie heißt die? Sein Tempel. Sind wir gleich weit wie in Offenbarung 15. Wie heitere Wärme bei Sonnenschein. Wie Taugewölk in oder während der Ernteglut. Was heißt das? Die Ernte aber ist das Ende dieses Zeitalters. Und der Ernteglut ist die Glut der Gerichte Gottes, da unten auf der Erde. Und da oben, beim Herrn, ist ein Taugewölk. Ein Taugewölk. Was bedeutet Tau? An und für sich etwas Wunderbares. Tau war das Transportmittel für das Manna, für das Brot der Starken, das Himmelsgetreide, das Gott dem Volke Israel 40 Jahre lang zufallen ließ. Das Manna blieb liegen und der Tau stieg wieder empor. Nebukadnezar, dem Gerichte übergeben für 7 Zeiten im Tierwesen. Und dann dürfen wir dort lesen. Und der Tau des Himmels, der Himmel, der Tau der Himmel benetzte ihn so lange, bis er erkannte, dass Gott Gott sei und nicht er. Und dann gab er Gott die Ehre und pries diesen Gott. Und dieser Gott hat ihn erhöht und ihm noch zusätzliche Herrlichkeit gegeben. Mittel für einen dem Gericht verfallenen maximalen Gegner Gottes, der Jerusalem zerstört und den Tempel zerstört und die Söhne Israels gefangen wegführt und tötet. So. Tau des Himmels. Es ist da oben ein ganzes Taugewölk. Während unten die Geschöpfe von den Gerichten Gottes getroffen werden, hat Gott oben schon für was gesorgt? Der Tau wird übernachten auf meinem Gezweig, spricht der Geist Christi. Wir leben ja in der Nachtperiode, ums Jahr 2000 schon Mitternacht. Hier haben wir vor uns die Situation der letzten, furchtbarsten Gerichte Gottes unten, der Ernte Glut. Und Gott ist still. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Bleibt er die Sonne? Das Licht der Welt. In seiner Liebe. Hat oben schon ein Taugewölk bereitet? Habt ihr eine Ahnung, was oder wer das sein könnte? Sind wir. Sind wir. Tau stellt das zarteste, feinste, die feinste Art und Weise, wie das Evangelium Gottes verkündigt wird. Wie Wort Gottes auf dürstende Seelen sich niederlässt. Wie toll. Zum Leben. Vers 5. Denn vor der Ernte, jetzt haben wir es gerade, unmittelbar. Die Ernte ist das Ende dieses Zeitalters. Denn vor der Ernte, sobald die Blüte vorbei ist und die Blume zur reifenden Traube wird, da wird er die Reben abschneiden, mit Winzermessern und die Ranken hinwegtun, abhauen und so weiter. Da kommt dann die Gerichtsvollzüge.
Arthur, darf ich mal unterbrechen? Ich habe gerade dran gedacht, wissen das mit den Engeln, die, wenn Gott da oben ist, alles wunderschön bereitet. Und da sind jetzt Engel, die die Gerichte ausführen müssen. Denke mal an unsere Polizei jetzt gegen den Terrorismus. Und die muss jetzt gegen den Terrorismus angehen. Ist das interessant für die Engel? Oder wie kann man das beurteilen, dass die Engel als solche Gerichte ausführen müssen? Geht denn das auch ins Herz? Oder wie sieht das aus mit den Engeln?
Wie die Dinge von den Engeln aus beurteilt werden.
Ja, und es ist doch für die auch eine Schwierigkeit, Gerichte ausführen zu müssen.
Eben, ja. Das scheint nicht der Fall zu sein, sondern das liegt ihnen. Liegt ihnen. Es ist ihre Überlegung und ihre Weisheit, die ist halt geschöpflich noch, wenn es auch hochheilig ist, nicht? Nach ihrer Weisheit und ihrer Rechtsempfindung und ihrem Rechtsbegriff und all dergleichen Dinge, muss Böses zugerechnet werden und muss bestraft werden. Und zwar nach ganz genauen Gesetzen, bis auf den Buchstaben. So. Und wer da nicht spurt, ist dem Gericht und der Strafe und dem Vollzug verfallen. Und Gott hat ihnen nicht nur am Sinai oder vor dem Sinai die Ehre gegeben, als gesetzgebende Behörde anzutreten, sondern auch als ausführende Behörde darüber zu wachen, ob ihr Gesetz gehalten wird oder nicht. Und zu registrieren, wer, wo, wie, wann irgendeines ihrer Gebote übertritt. Ja. Da wird ganz genau zugerechnet. Ganz genau. Ja. Und da die Summe der Übertretungen überbordet, hat Gott ihnen jetzt auch noch den Gerichtsvollzug übergeben. Was sie als vollständig in Ordnung, dringend nötig und dergleichen mehr sehen und verstehen. Zum Glück ist nicht einer von denen Gott. Zum Glück.
Also von der Seite haben wir keine Barmherzigkeit zu erwarten.
Nein. Das Gesetz von heiligen Engeln, angeordnet, auf Israel gelegt, richte den Menschen ohne Barmherzigkeit. So. Kurz und bündig haben wir das. Zum Leben gegeben nach ihrer Meinung, erwies es sich als ein Dienst der Verdammnis und des Todes. Aber eigenartig, Paulus schreibt, und wenn schon der Dienst der Verdammnis am Sinai mit Herrlichkeit begann, wie viel mehr muss der Dienst der Versöhnung in Herrlichkeit vollendet werden.
2. Korinther 3 steht.
Ja. Also, warum haben wir diese Zusammenhänge kurz beachten dürfen? Damit wir bei all den schrecklichen Dingen, die jetzt kommen, und die wir zuvor kommen sehen dürfen, als von Gott orientiert, zuvor schon getröstet sind. Dass auch wir die ganzen Dinge von wo aus betrachten dürfen. Also in tiefster Herzensdemut und Vollbarmherzigkeit von weit oben herab. Ist das möglich? Unserer Stellung nach versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe über allen Himmeln außerhalb dieser Schöpfung Unser Leben ist mit Christo verborgen in Gott. Also von da. Also wo sind wir da in Offenbarung 15? Sind wir mit dem Herrn im Tempel, wir sind ja das Taugewölk, das er bereitet hat. Sollen wir verwandelt werden in sein Bild? Also, es ist aber gut, wie dieses Originalbild aussieht und wie es sich darstellt und wie, was es tut, was es denkt, empfindet und dann selber vollzieht. Deshalb schlagen wir jetzt auf Offenbarung 6. Offenbarung 5 haben wir den großen Gottestrost vor uns, dass diese vorerst versiegelten gewaltigen Gerichte in der Hand Gottes sind, in der Hand der Liebe. Stimmt's? Trägt die Liebe Gottes die Gerichte Gottes? Heiligt die Liebe Gottes, die Gerichte Gottes? Ist Gott heilig? Hat Gott auch eine Feuerglut? Ja, Hohelied der Liebe. Was ist die Feuerglut? Die Liebe. Und die Feuerglut der Liebe Gottes verbrennt eines Tages alles verbrannt, was nicht Liebe ist. Was bleibt dann übrig? Das, was nur bleiben kann. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und ach, dann ist nur einer würdig zum Glück, das aus der Hand Gottes des Vaters zu übernehmen. Das ist der Sohn der Liebe. Hat nun das alles in seiner Hand. Und die Reihenfolge bestimmt er. Alles. Und das Maß bestimmt er und die Länge der Zeit. Wie viele Zornschalen sind es? 7 × 70. Wie? Fließen diese Schalen über vom Zorn? Nein, die sind genau randvoll, heißt es im Griechischen. Ist also der Zorn genau gemessen? Randvoll. Also nicht in Blechkübeln, sondern in goldenen Schalen. Das heilig. Und jetzt in den ersten Versen vom 6. Kapitel Offenbarung lesen wir. Und ich sah, als das Lamm eines von den 7 Siegeln öffnete. Nach 7 Siegeln kommen dann 7 Posaunen und die letzten 7 Zornschalen. Das ist die Reihenfolge. Und vor den 7 Siegeln haben wir 7 Gemeinden noch gesehen. Also es ist alles gezählt, genannt, gewogen, gemessen. Und ich hörte eines von den 4 lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen, komm! Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Zum Glück haben wir gestern noch schnell einen Blick tun dürfen auf ein zweites weißes Pferd. Und haben dort lernen können, dass, oder bestätigt finden, was ich nur kurz aussprechen konnte, immer dann, wenn zuerst ein Pferd erscheint, im Worte Gottes, bedeutet das Krieg. Modern PS, Pferdestärke, bedeutet das Krieg. Die Farbe des Pferdes gibt an, in was für einem Geiste, in welcher Art und Weise die betreffende Kriegführung vor sich geht. Haben gelernt, ein weißes Pferd, Offenbarung 19, und der darauf sitzt, also da heißt wieder, dann Christus sitzt darauf, Krieg. Und tatsächlich sofort lesen wir, und er führt Krieg in Gerechtigkeit. Also weißes Pferd bedeutet Kriegführung, aber in, mit guter Absicht, mit einem ganz bestimmten positiven Ziel. Dürfen wir ruhig hier auch nun mal so sehen. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen. Ja, für was ist denn ein Bogen da? Um Frieden zu schaffen. Ja, im besten Fall so. Ja. Ich stelle die Frage, dem wird ein Bogen gegeben? Was nützt ihm der Bogen?
Ohne Pfeile.
Ohne Pfeile. Dürfen wir so fragen? Jederzeit. Bitte so die Bibel lesen. Und dann uns die Fragen präsentieren lassen, die die Schrift selber aufwirft, stellt. Wurde ein Bogen gegeben? Und er zog, und eine Krone wurde ihm gegeben, und er zog aus, siegend, und auf das er siegte. Zuerst Begriff Pferd. Einige Bibelstellen. Sprüche 21, Vers 31, haben wir das Wort, das ich ausgesprochen habe. Das Pferd wird gerüstet zum Krieg. Aber all seine Entscheidung, wie der Krieg ausgeht, auf wessen Seite der Sieg ist, kommt von Jehova. Also er rüstet drauf los, überall. Ja, kommt genau so, wie es nach dem Ratschluss Gottes längst bestimmt ist. Dann haben wir Jesaja 66, Vers 15. Eine eigentlich die beste Darstellung finden wir in Hiob 39. Es sind eine ganze Reihe Bibelstellen. Anstatt sie zu nennen, schlagen wir Hiob 39 auf von Vers 19 an. Und das sind Worte Gottes, die wir hier hören oder lesen. Gibst du dem Rosse Stärke, PS, bekleidest du seinen Hals mit der wallenden Mähne, machst du es aufspringen gleich der Heuschrecke, sein prächtiges Schnauben ist Schrecken, es scharrt, es lürft die Ebene und freut sich der Kraft, zieht aus den Waffen entgegen. Stimmt, der Krieg. Es lacht der Furcht und erschrickt nicht und kehrt vor dem Schwerte nicht um. Auf ihm klirrt der Köcher, der blitzende Speer und Wurfspieß. Mit Ungestüm und Zorn schlürft es den Boden und lässt sich nicht halten, wenn die Posaune ertönt. Beim Schall der Posaune ruft es Hui, und aus der Ferne wittert es die Schlacht, denn dann ruft der Heerführer und das Feldgeschrei. Also, Pferd, wissen wir Bescheid. Ganz genau. Jetzt sind wir dran, gerade das ist ein Beispiel, wenn ich sage, auch der Bibelleser, der die Bibel in seiner Muttersprache liest die Bibel zuerst in einer Fremdsprache, die er zuerst lernen muss. Und wo kann er diese lernen? Nur in der Bibel. Und wenn er um den Geist gebeten hat, der allein diese Fremdsprache beherrscht und uns lehren kann. Zurück zu Offenbarung 6. Ein weißes Pferd, also eine Kriegführung, mit allem, was die Bibel unter Weiß versteht. Dann der darauf sitzt, hatte einen Bogen. Erstens, was ist denn ein Bogen? Ein Kriegsgerät? Und zwar mit welcher typischen Eigenschaft? Im Gegensatz zu Schwert oder das etwas? Der Pfeil, der vom Bogen abspringt, erreicht das feindliche Ziel auf dem Luftwege. Aha. Spielt diese Art Kriegführung eine Rolle heute? Überhaupt. Bogen. Die Amerikaner in Griechenland mit ihren Raketenbasen haben eine Karte herausgegeben, was sie dann herumschicken. Eine Abschussrampe und darüber ein Ziegenbock oder ein Ziegenbock, der da aufspringt. So. Und dann heißt es auf Griechisch darunter Abschussrampe. So. Auf Griechisch. Eigenartig. Bogen, sehr einfach, Kriegsgerät, und zwar ein ganz altertümliches, nicht mehr brauchbares Kriegsgerät. Solche primitivsten Modelle wählt der Heilige Geist aus, um die modernsten, gewaltigsten Unheimlichkeiten festzuhalten. Und es uns, den Dummen, die allem glauben, was geschrieben steht, zu offenbaren. Zweitens, Krone, also Herrschaft, ihm gegeben. Und er zog aus, siegend und auf, dass er siegte. Blicken wir einmal in die Vergangenheit, soweit die Bibel es festgehalten hat. Wo finden wir eine Kriegführung, ein Vorbild, was ein Vorbild sein könnte für diesen Ausspruch? Er zog aus, siegend und auf, dass er siegte. Das heißt, der scheint keine Rückschläge zu erleiden. Und jetzt vor allem sage ich das genau das Gleiche, wenn ich sage, der Betreffende, der kriegerisch auszieht, hört erst auf zu siegen, wenn es niemand mehr zu besiegen gibt auf dem ganzen Erdenraum. Merken wir? Ist heute soweit. Entweder oder. Entweder Ost oder West. Aber was? Wir kennen ja jetzt die Waage, ne? Also mit anderen Worten, was wir in Daniel 8 bis in Einzelheiten vorgeführt, direkt weltgeschichtlich, kriegsgeschichtlich nachblättern können, wie das alles zuging, das war Alexander der Große. Er zog aus, beginnt, siegend und auch das er sieht. Bis die ganze damalige Welt ihm zu Füßen lag. Von England bis Indus. Ganze alte Erdkreis. Zog aus, siegend und auf das er siegte. So. Wir sind hier angekommen, Daniel 8, und der Ziegenbock wurde groß über die Maßen. Richtet seine Herrschaft über die ganze Erde. Was fällt hier auf? Und siehe, ein weißes Pferd, was erscheint beim zweiten Siegel. Und es zog aus, Vers 4, ein anderes feuerrotes Pferd. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde wegzunehmen, dass sie einander schlachteten. Jetzt bitte, was liegt jetzt zwischen dem Ende dessen, der auf dem weißen Pferd war, und dem, der jetzt das weiße Pferd ablöst, rotes Pferd? Was lag dazwischen? Wenn der auf dem roten Pferd den Frieden von der Erde wegnehmen kann, war dann ein Friede da. Aufgrund welcher vorausgegangenen Ereignisse? Durch den globalen Sieg dessen, der auf dem weißen Pferd sitzt, ist ein Weltfriedensreich entstanden. Und jetzt ganz einfache, primitive Bemerkungen. Wir haben gesehen, USA. Wie heißt Ihr Regierungsgebäude? Wie? Das Weiße Haus. In welchem Architektur oder Baustil ist dieser Palast gebaut? Im griechischen Baustil steht es. Wir haben ja gesehen, ne? Die Reihenfolge der vier Weltreiche von Babel bis Rom ist die Darstellung wie in einem, wie soll ich sagen, einem Buch, das irgendetwas erklärt und die Einzelheiten bildlich nebeneinander legt. Nicht? Aber das Ganze ist ein Produkt, also ein Wagen oder eine Lokomotive oder etwas Ganzes, das in verschiedenen Plänen nebeneinander gelegt wird hier. Während das da hier, Daniel 8, beschränkt sich nur auf Persien und Griechenland. Das sind wilde Tiere hier, nicht? Die vier. Das sind wilde Tiere. Aber die zwei da sind jetzt Haustiere. Das sind moderne Nationen, kultivierte Nationen. Heute. Osten und Westen. Im Osten zwei Weltreiche, nur zwei, und im Westen nur eines. Also, noch einmal, der Engelfürst von Persien ist der Witter. Und Persien und Medien sind nur seine Hörner auf der Erde. Zustoßende Kriegsmächte, um seine Position, die Gott ihm gegeben hat, über den Osten zu befestigen oder gar eben zur gesamten Weltherrschaft zu kommen, auszunutzen. Und der Engelfürst von Griechenland, das ist der Ziegenbock. Und das eine Horn ist eben Griechenland. Und heute haben diese beiden Engelfürsten hier, Persien einerseits, Medien, Griechenland andererseits, den ganzen Osten unter ihre Kontrolle gebracht und der Engelfürst von Griechenland den ganzen Westen. Und jetzt handelt es sich darum für die beiden, wer von uns kommt jetzt zur einmaligen Weltherrschaft. So. Und dann haben wir gesehen, Kapitalismus und Humanismus der Westen, ganz klar Kommunismus der Osten. Die haben ein Gesetz der Meder und Perser unbarmherzig. Und da ist alles flott, elegant und reich, ein Überfluss von Reichtum. Und wir haben ja gesehen, die letzten Jahre, letzten, sagen wir, zwei Jahrzehnte der letzten Jahre, finden auf unserer Erde einen Überfluss an allem, einen Reichtum, fette Jahre. Ja, in Israel ist es ja dann so, dass ganz Israel bis in Euphrat aussieht wie Eden, der Garten Gottes, noch vor der großen Drangsal. Ja, was da alles geschehen muss, dass sowas möglich ist. Da muss etwas Gewaltiges geschehen, nicht? Da muss etwas Gewaltiges geschehen, nicht?
Kann man sich ja gar nicht vorstellen.
Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, genau. Ja. Ich habe ja die 8 Punkte erwähnt, nicht kaufen und verkaufen, pflanzen und bauen und heiraten und essen und trinken. Alles Beispiele, das ist alles im Überfluss vorhanden, aber auch die Gottlosigkeit, Gesetzlosigkeit nimmt dann auch maximal überhand und dann ist eben der Antichrist schon da, der die Sache dann benutzt und zur Verführung und so weiter. Also, wir haben gesehen, USA im Westen ist jetzt die Weltmacht des Westens mit ihrem Engelfürsten und dem stehen ja Könige zur Verfügung und ganze Heerscharen, Riesenheerscharen von Engeln. Also, Weißes Haus im griechischen Stil, deshalb, ne? das Staat, nein, zuerst noch, vor etwa 15 Jahren, 20, hatten die USA 48 Staaten. Jeder Staat wurde dargestellt im Staatspanier durch einen weißen Stern. So. 48. 4 mal 12. Gut. Schöne Zahl. Eines Tages liest man, ein 49. Staat ist hinzugekommen, und zwar im äußeren Osten, also wenn das die Weltkarte wäre, bei Alaska. Von Asien aus, im äußeren Osten, USA, im äußersten Nordwestzipfel. Alaska, 49. Staat, als der da war, kam ein weißer Stern noch dazu, 7 mal 7, schön, und dachte, ja, jetzt fällt es gerade noch, dass noch ein dazu käme, dann wären es wie viele? 49 und 1 gibt ein Halbjahr, nicht? Und 50 bedeutet was? Halbjahr. Gewaltiger, darf ich mal sagen, Einbruch von einem Friedenszustand, der nicht mehr zu übertreffen ist. Halbjahr. Über Nacht. Über Nacht. Heute Abend bin ich noch Schuldner, Knecht und habe kein Erblandstück. Am anderen Morgen bin ich Großgrundbesitzer, Freiherr von und habe keine Schulden mehr. Ja. Das sind die Festordnungen unseres Gottes. Das sind meine Feste, sagt Gott. Das verfügt er. Also, fällt mir noch einer, dann wären es 50. Ging etwa nur noch 2 Jahre und schon wird publiziert, ein 50. Staat ist da und ausgerechnet das Ferienparadies der Plutokraten, ne, mitten im Pazifik, ne, im stillen Ozean des Friedens, ne, die Hawaii-Inselgruppe bildet den 50. Staat der USA, also ein 50. weißer Stern wurde eingesetzt. So. Ja. Prosperität haben wir gehört, Überfluss an allem ist da. Das feine Symbol wäre das. Ja. 50 weiße Sterne. Die Sterne, die du sagst, bedeuten Engel. Los Angeles heißt die Engel. Wir haben gesehen, Standbild und sein Schatten horizontal auf der Erde haben einen gemeinsamen Punkt. Der Fußpunkt. USA, Fußpunkt. Der Schatten. Oder der Schatten. Horizontal die Ordnungen senkrecht. Erst sind die wirklichen Weltreiche vor uns dann. Und nun weiter. Das heißt, über USA stehen Engel, ein Engelfürst, ja bitte, gerade wie Alexander der Große, der hat eine einmalige Art der Kriegführung direkt eingeführt, nämlich er hat nur alles überrannt und dieser, also die Könige und Herrscher und Verfügungsbeamten hat er bestätigt und gesagt, bitte nur unter meiner Kontrolle. Nicht? Hat seine paar Leute da gelassen, ist weitergezogen und wollte ein Weltfriedensreich aufrichten. Das war sein Bemühen. Und Gott hat dieses gewaltige Geschehen benutzt, na bitte, durch den Engelfürsten von Griechenland, ne? Dass eine neue Situation auf der Erde möglich wurde durch die Kriegführung Alexanders des Großen, dass im Wirrwarr, oder ja, der Sprachenverwirrung, die griechische Sprache, damals ein kleines Ding, zur Weltsprache geworden ist. Warum? Damit, wenn 500 Jahre später Jesus Christus erscheint und die Grundlage legt für die Versöhnung der Welt, dass dieses Evangelium in einer Sprache weitergetragen werden kann, den schon alle Welt spricht. Die schon alle Welt spricht. Ganz wunderbare Zusammenhänge. Und das stelle ich für heute die Frage, welche Sprache ist heute schon Weltsprache? Nicht die russische und nicht die chinesische. Bitte nicht nur Weltsprache, Ja, Tirum und Center und das alles da herumflunkert, nicht? Nicht nur Weltsprache, sondern Luftsprache. Aha. Es kann kein Flieger, Benutzer der irgendeines Flugzeuges, sich da hinaufbegeben, ohne Englisch sprechen zu können, und zwar so, dass er sich in jedem Fall tadellos verständigen kann. Also, schon dafür gesorgt, Englisch ist Welt- und Luftsprache. So. Da haben wir gesehen, 50 weiße Sterne. Die Sterne, die du sagst, sind Engel. Also eine Kriegführung, nicht? Wieder in der Weise, wenn die Engländer eingesetzt werden, gegenüber denen vom Osten. Übrigens, was hat der Osten für eine Farbe? Rot. Wieder göttlich. Und was für eine Form von einem Stern? Genau den gleichen fünfzackigen Stern wie die USA. Nur ist der Westen weiß und der Osten rot. Ja. Aha. Eigenartig. Ne? Erstes Pferd, zweites Pferd. So. Da dürfen wir jetzt nicht stehen bleiben, sondern wie sieht, ich hätte gerne mal ein komplettes Ding davon vor mir, wie sieht denn das Staatswappen der USA aus? Einmalig, nicht wenige Nationen haben einen Adler gewählt. Ne? Die 13 Väter der 13 ersten Staaten der USA, als sie konstituiert wurden, die Staaten, haben als Staatswappen einen Adler gewählt mit weißem Kopf und weißer Brust. So. Darf man sagen, der Adler sei der König der Vögel des Himmels. Und dieser Adler hat über seinem Haupte 13 weiße Sterne, eben die ersten 13 Staaten. In einer geometrischen Form dargestellt, kann nichts dafür, aber der Davidstern ist da genau dargestellt und der 13. ist die Mitte davon. Du kannst mal probieren. Also so, das habe ich gesehen im Staatswappen. Ne? Also das heißt irgendwie pro Israel oder pro Juda. Wir werden gerade noch eine Bibelstelle dazu unter die Augen bekommen. Und dieser Adler hat in einer Klaue ein Bündel von 13 Pfeilen. Aha. Was fällt ihm also bloß noch? Der Bogen. Und weil er nur noch einen Bogen bekam, haben wir die Pfeile vermisst. Und in der anderen Klaue hat er ein Bündel von 13 Olivenzweigen. Also wozu will er die Pfeile benutzen? Ja, für den Frieden und alles Edle. Das ist Offenbarung 6. Erstes Pferd weiß, zweites Pferd rot. Und ich darf gleich sagen, was das bedeutet. Ein Weltfriedensreich nach einem dritten Weltkrieg, wie die Welt noch nie gesehen hat, so dass Propheten, in Anführungszeichen, aufstehen können und sagen, jetzt ist der Anbruch des tausendjährigen Reiches vorhanden. Israel, in Ruhe im Land, sie haben, ja, ich sehe es so, ich wage das zu sagen, wenn es soweit ist, ja. USA, wenn schon ein dritter Weltkrieg, ne, dann machen wir ganze Arbeit. Ne. Erster Weltkrieg, haben wir gesehen, nur durch Eintritt der USA, Sieg des Westens. Zweiter Weltkrieg, sowieso nur. Ne. Und nachher haben sie schon verlauten lassen, schade, dass wir nicht im Zweiten Weltkrieg schon ganze Arbeit gemacht haben. Verstehen. Aber sollte es zum Dritten kommen, dann geschieht es. Also, sieht aus, Siegen auf das der Siebte, hört erst auf, Krieg zu führen, wenn es niemand mehr zu besiegen gibt. Und da schon gesagt ist, da im Weißen Haus auf die NATO-Verbündeten können wir uns nicht verlassen. Es gibt nur eine Nation, und das ist Israel, auf die wir uns verlassen können. Gleiches Material wie wir, Kriegsmaterial, zuverlässig, geografisch, zentrale Position und so weiter und so weiter. Wenn also ein dritter Weltkrieg sich auf diese Weise durchführen würde,
würde das bedeuten, dass jetzt eine Macht Weltmacht ist, im besten Sinne, erwünschenswertester Form, wie alle Menschen es sich nicht besser wünschen könnten. Und was wäre dann erfüllt? Ja, so erfüllt. Ne? Das Ersehnte aller Nationen ist gekommen. Mal so weit. Und die USA werden sofort gebieten. Ab heute wird sofort alle Kriegsindustrie in Friedensindustrie umgeschaltet. Wer will etwas dagegen machen? Nichts mehr dagegen zu machen. Dann haben sie ja ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht? Und so geht es weiter. Jetzt wird verkündet, das Reich Gottes ist angebrochen. Es fehlt nur noch der Messias. Nicht? Und der ist schon da. Nicht? Aber in der Form des Antichristen. Hat der jetzt Fleisch? Naja, ist alles da. Ne? Das sind die fetten Jahre, nicht? Durch die fettesten Gegenden der Landschaft zieht er. Eben, alles im Überfluss. Prosperität, ein Reichtum, ein Friedensreich. Großartig. Das alles schenkt Gott um seines Volkes Israel willen. Dessen ist der Erste Weltkrieg durchgeführt worden, um Israels willen der Zweite Weltkrieg und der Dritte Erstreich.
Also, wenn du sagst, dass das kleine Volk Israel der gute Verbindete USA ist, das ist so ein kleines Vögle, kann man mit dem was anfangen eigentlich?
Ha. Präsident Reagan musste ja schon eine Bremse anziehen gegenüber Präsident Begin. Sonst ging das zu früh los. Ja. Aha, ich danke für die Frage. Wir schlagen ein Wort aus. Jesaja 41, hast du schon etwas da vorgelesen? Auf die Frage, was ist mit Israel militärisch? Jesaja 41, auf der Stimme. Jawohl, von Vers 8 an. Du aber Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, Same Abrahams meines Freundes, du, den ich ergriffen von den Enden der Erde und von ihren fernsten Gegenden her gerufen habe. Aha. Wann ist das geschehen, dass Gott Söhne Israels von den fernsten Gegenden der Erde herzugerufen hat, nämlich in ihr Land? Vor 1000 Jahren? Nein. Vor 500? Vor 200? Vor 100? Nein. Noch vor keinen 50 Jahren. Also, was haben wir jetzt vor uns? Einen hochaktuellen Bibeltext für unsere gegenwärtige Zeit. Du bist mein Knecht, ich habe dich erwählt und nicht verschmäht. Das hast ja du betont. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Schaue nicht ängstlich umher. Hätte Israel Grund, ängstlich umherzuschauen und sich zu fürchten? Passt das Wort? Treffender könnte es nicht sein. Schaue nicht ängstlich umher. Ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Siehe, es sollen Beschämten zu Schanden werden, alle, die wieder dich entbrannt sind. Gibt es solche auf der Erde? Wie viele? Fast alle. Sollen Beschämten zu Schanden werden, alle, die wieder dich entbrannt sind. Es sollen wie nichts werden und umkommen deine Widersacher. Also, wer heute gegen Israel Stellung nimmt, persönlich, national oder weltpolitisch, kommt um. Hat die Garantie. Gibt's nichts anderes. Stimmt bis jetzt mit England, abgebröckeltes Weltreich und mit den 1000 Jahren Hitlerherrschaft. Ja. Du wirst sie suchen und nicht finden, die Männer, die mit dir hadern. Wie nichts und wie Nichtigkeit sollen die Männer werden, die dich bekriegen. Können sie heißen, wie sie wollen. Ne? Chef der PLO, ne? Zentrale Figur. Denn ich, Jehova, dein Gott, ergreife deine Rechte, der ich zu dir spreche. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Und jetzt wunderbar. Wunderbar und furchtbar. Fürchte dich nicht, du Wurm, Jakob. Was hast du gesagt? Da das kleine Ding noch da. Ne? Könnte nicht treffender bezeichnet sein. du Häuflein Israel, gegenüber der Übermacht. Jetzt kommt's. Ich helfe dir, spricht Jehova, und dein Erlöser ist der Heilige Israel. Siehe, das Christus, siehe, ich habe dich zu einem scharfen, neuen, das heißt modernen Dreschschlitten gemacht, mit Doppelschneiden versehen. Du wirst Berge dreschen, das sind ganze Weltreiche, Berge dreschen und zermalmen und Hügel der Spreu gleich machen. Du wirst sie waffeln, dass der Wind sie entführt und der Sturm sie zerstreut. Du aber, du wirst den Jehova frohlocken und in dem Heiligen Israels dich rühmen. Das ist klar. Für uns, jetzt haben wir ein typisches, maximales Beispiel, Unterschied der Führung Gottes mit seinem Volk Israel irdischerweise und wir Berufene dem Geiste nach versetzt in die Überhimmel, mit Gott, mit Christo in Gott, mit himmlischen Verheißungen. Israel Nation vererst mit irdischen Verheißungen. Für uns gilt, unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder dort, wo wir mal hinkommen. Nicht? Was damals für die Söhne Israels die Riesen im Lande Kanaan waren, nicht? Das sind heute für uns diese Riesen, nicht? Die dort die Riesen gezeugt haben. Also, siehe, ich habe dich zu einem scharfen, neuen Dreschschlitten gemacht, mit Doppelschneiden versehen, das ist also ganz primitive alte Kriegsmechanismus da, vor unseren Augen nichts wert. Ne? So. Aber, was heißt das auf Deutsch heute? Ne? Das heißt, mit den modernsten Kriegsmitteln ausgerüstet, warum? Weil der Kampf Israels wieder Fleisch und Blut ist, vorerst, wie es im Alten Testament schon war, nach ihrer gottgegebenen Ordnung. Die Nationen auf der Erde einmal zuerst mit Krieg zu demütigen, dieser Wurm Jakob und dieses Häuflein Israel, und dann aber zum Segen zu sein für alle Nationen auf dieser Erde.
Ja, komm. Ich gerade noch mal mit ein paar Sätzen einfüge. Das, was Bruder Mu zum Schluss gesagt hat, ist der Ausblick. Momentan steht Israel im Wesentlichen noch unter dem Fluch des Gesetzes.
Jawohl.
Und wenn Sie wissen, wie viele Juden heute in führenden Positionen, sowohl im politischen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen Bereich stehen, dann wird auch nochmal deutlich, dass die Hure in Verbindung mit Babylon, denn letztlich steckt ja das Haupt, Nebukadnezar, ein Vorbild für den Fürsten des gesamten Kosmos dahinter. Und am Ende der Tage wird ja Babylon wiederum nochmal eine Rolle spielen. Und wird also dann dieses ganze Reich inspirieren, wo Hure und Weib, Israel und Babylon, noch eine Flucheinheit bilden werden oder diese Scheineinheit.
Ja.
Und das zeichnet sich ja heute auch schon ab. Dass wir also beide Linien sehen müssen, nicht? Dieses kleine Israel wird später einmal Erstling unter den Völkern sein, durch viele Gerichte, jetzt aber noch das Flucheswesen verbreitet. Das ist die andere Seite. Nicht? Dass wir also auch nicht in eine falsche Euphorie hineinkommen, dass Israel, denn es ist noch nicht so, dass diese Totengebeine nach Hesekiel 37 bereits den Odem Gottes hätten. Ne? Noch ist irgendwie der Pestgestank des Todes damit verbunden.
Ja.
Das müssen wir also auch sehen.
Ja, da dürfen wir schon so weiterblicken, dass in diesen fetten Jahren nach einem dritten Weltkrieg alles von Gott so wunderbar umgeschaltet und verwandelt wird auf unserer Erdoberfläche um Israels Willen. Denn bevor der Antichrist in der Mitte der letzten 7 Jahre einbricht, in das gesegnete Israel, wo Mose und Elia Zeugen sind, dass Jesus wirklich ihr Messias sei, und diese 144.000 und die anderen Heilskörperschaften aus Israel orientiert ganz genau, was ihrer wartet. Und sie sind die Schutzherren dieses heiligen Bundes, den Gott mit diesen Erstlingen aus Israel, 144.000 und so weiter, dieses heiligen Bundes, den Gott noch mit dem gegenwärtigen Staat, das heißt mit einem Teil von ihnen, macht, noch vor der großen Drangsal. Denn bevor der Antichrist nun in der Mitte der Woche einbricht, Vollmacht bekommt von Gott, Satan im Antichristen, sodass er die beiden Zeugen töten kann, in Israel einbricht, in der Mitte der Woche, nachdem die beiden Zeugen die ersten dreieinhalb Jahre im Tempel in Jerusalem, der heiligen Stadt, ihr Zeugnis gegeben haben. In dem Moment, wo er einbricht, in der Mitte der Woche, lesen wir, vor ihm ist das ganze Land wie Eden der Garten Gottes. Und nach ihm eine öde Wüste. Nur den Tempel in Jerusalem lässt er stehen. Auch der Vorhof verschwindet, nur dass er sich jetzt in den Tempel, ins Heiligtum und ins Allerheiligste setzen kann. Erklären so die scheinbaren Propheten dieses Gottes da, den ihr angebetet habt, die habe ich beseitigt, die habe ich getötet und die sind jetzt verschwunden. Also ich bin der Christus, ich bin der Gott. So unheimlich sieht es aus. Und jetzt, was geschieht? Vor lauter Christusglauben und heiligem Bund in Israel, angebahnt und ermöglicht während den Jahren nach dem Krieg, denn den Fetten, das ist ja nötig, dass ein Tempel gebaut werden kann. Während dieser Möglichkeit, jetzt diesen Paradieseszustand in Israel auszubauen und den Tempel zu bauen, ist der Antichrist schon da und hat schon ein Ansehen vor aller Welt, wenn die sieben letzten Jahre beginnen. Dass alle froh sind, die vielen, dass er geruht, noch für weitere sieben Jahre einen Friedensbund zu schließen. Er weiß ja dann Bescheid, was dann kommt in der Mitte der Woche. Da hat er Vollmacht von Gott und sofort gebietet er im Tempel, hören sofort alle Opfer auf. Nicht? Also sind die dann auch wieder da. So. Und jetzt, vor lauter, jetzt muss ich den Satz fertig machen.
Ja, mach heute.
Vor lauter heiligem Bund, Gegenwart von Mose und Elia im Lande Israel und Christusglauben, Jesusglauben, halten es nun die Geld- und gesetzlosen Juden nicht mehr aus in diesem Lande? Und was geschieht? Jetzt kommt das Gesicht, Sacharja 5, ein Hohlmaß, Bleideckel drauf, auf ein Weib erscheint. Was ist das? Das ist die Gesetzlosigkeit im Lande. Ah, der gesetzlose Teil der Juden. Was geschieht? Bleideckel zu. Blei stellt nämlich die Gesetzlosigkeit. Also Metall schon da. Kommen Wesen, himmlische Wesen, und heben das Gefäß auf zwischen Himmel und Erde und verfrachten es in die Ebene Sinia, wo der Babel war, um ihr dort ihre Städte zu bauen. Gleichzeitig haben wir jetzt Babel im Osten, Satan, der Chef, und Jerusalem, noch Christus, durch die beiden Zeugen repräsentiert. Und letztes Wort. Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Same Abrahams, meines Freundes, du, den ich ergriffen von den Enden der Erde und von ihren fernsten Gegenden hergerufen habe, und zu welchen ich sprach, du bist mein Knecht, ich habe dich erwählt und nicht verschmäht. Danke.
Lieber Vater im Himmel, du Gott Israels, wir können nur staunen, danken und anbeten, wenn wir deine Wege sehen in Gericht und Gnade mit deinem erwählten Volke Israel und mit einer Welt, die im Argen liegt. Herr, was hast du für wunderbare Liebesgedanken? Wir danken dir und preisen dich, dass du maßvoll bist im Zorn und in den Gerichten und über alle Maßen deine Liebe ausgießest. Wir danken dir, dass du mit Israel dir Ziele gesetzt hast, die du auch erreichst, eine irdische Berufung, irdische Kämpfe. Wir danken dir, dass du zu diesem deinem Volke stehst, von dem wir aber auch wissen aus deinem Wort, dass es auch von Natur aus widerspenstig ist, fluchverbreitend. Aber wir danken dir, dass aus Fluch Segen wird und dass du dieses Volk setzen wirst zum Haupt der Völker, es auch innerlich zu dir ziehst und dieses Volk nicht verschmähst, das dir untreu geworden ist, sondern wiederum ihr Herz gewinnst in der Zeit des Endes und den neuen Bund mit ihnen schließt, auf dass sie ein Segen sind für die Welt. Und wir danken dir, dass du mit deiner Gemeinde, mit uns Liebesgedanken hast, nicht im irdischen, sondern im himmlischen, in himmlischen Berufungen, mit himmlischen Zielen. Und wir danken dir, dass du so deine Wege gehst und preisen dich. Lass uns dabei eingeordnet sein an dem Platz, wohin du uns stellst, und unsere Berufung sehen und unseren Weg im Glaubensgehorsam gehen. Dazu schenke auch Segen durch alle diese Stunden. Amen.
Amen. Amen.
Durchgehende Thema: biblisch-prophetische Geografie. Dürfen wir nun abschließen mit einem Überblick von nicht geringem Ausmaß in Bezug auf den Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte, und zwar den Zeiten und Zeitpunkten nach. Und da haben wir gewaltige Meilensteine im Ablauf dieser Welt- und Heilsgeschichte unseres Gottes hinter uns und kennen die biblischen, göttlichen Zeitmaße. Und zwar sind es Zeitrhythmen, das heißt Zeitintervalle, die sich in gleichen Abständen wiederholen. Sabbat für Sabbat, Neumond für Neumond, Sabbatjahr für Sabbatjahr, Halbjahr für Halbjahr und so weiter. Und das sind die Festordnungen Gottes, die in Zeitrhythmen von Gott selbst festgelegt sind und an seinem Originalchronometer im Weltall vom Gang der Sonne, Mond und Sternen die Zeiten, Fristen und Zeitpunkte genau festgesetzt hat. Wir beachten: vor Gott haben wir eine siebte Stunde, einen siebten Tag, Sabbattag. Dann sind 7 mal 7 Sabbate zu zählen. Kommt die zweite Festgruppe, das Fest der Sabbate, nach 7 Sabbaten. Dann kommt der siebte Monat, die großen Schlussfeste. Und dann kommt das siebte Jahr, ein Sabbatjahr. Und dann kommen 7 mal 7 Jahre, dann haben wir ein Halbjahr. Dann kommen 7 Halbjahre, eine Halbjahrwoche. Und das nächste sind 1000 Jahre. Und 1000 Jahre sind wieder wie ein Tag vor Gott. Jetzt können wir von vorn beginnen, nicht? 7000 Jahre, 1000 Jahre wie ein Tag. Dann sind 7000 Jahre unserer Menschheitsgeschichte vom Fall Adams an eine Gotteswoche. Von 6000 Jahren, die laufen ab ums Jahr 2000. Also ums Jahr 2000 haben wir die Schwelle, den Übergang vor uns zum tausendjährigen Reich. Und nun dürfen wir hineinschauen in Zusammenhänge, Gegebenheiten göttlicher Ordnung. Wir brauchen nicht zu repetieren, was ich jetzt in den einen Satz zusammenfassen darf: immer dann, wenn die von Gott, und zwar den Vater und den Sohn, durch den Heiligen Geist festgesetzten Zeiten und Zeitpunkte und Stunden herangekommen sind, mit den betreffenden Ereignissen und Erscheinungen, hat Gott sich verpflichtet, es den Seinen zuerst, den Engeln und aller Welt kundzutun. Haben wir gelernt. Dass wir also keine Hemmungen mehr haben müssen, dass was Jesus in seiner Niedrigkeit den Jüngern damals gesagt war, hat, als er gesandt war, nur zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel. Ihr wisset nicht um Zeit und Stunde, nicht einmal des Menschen Sohn, in Niedrigkeit auch die Engel im Himmel nicht, nur der Vater. Also, und dieser Vater hat bezeugt, das ist das letzte Wort in dem Zusammenhang, als Grundlage, dass er, Gott, der Heerscharen nichts tut. Er habe denn zuvor sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart. Wir haben gesehen, die Gotteswoche von 6 Gottestagen, wir leben heute ganz am Ende dieser Tage Gottes. Am Ende der Tage wird es geschehen. Die Zeit des Endes, die Zeit des großen Zorns, die Zeit der Rache Gottes, die festgesetzte, bestimmte Zeit des Endes, sind alles Ausdrücke, die hierher gehören. Ich darf nicht stehen bleiben und keine weitere Erklärung geben, als noch einmal bezeugen, gleichzeitig ist unser Jahr 2000 die Stunde vor Gott, die Mitternacht heißt. Gleichzeitig. Dann wissen wir wieder um Mitternacht. Steht zum Glück nicht geschrieben. Punkt Mitternacht. Um Mitternacht. Ums Jahr 2000. Ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt. Das ist dann aber schon für Israel. Ich darf nur das eine sagen. Hier, was nun Mitternacht, Höhepunkt der Finsternis betrifft, dass vor Gott 1000 Jahre auch noch sind wie eine Wache in der Nacht. Eine Nacht unserer Prägung von 12 Stunden ist genau neutestamentlich richtig. Eine Nacht von 12 Stunden zerfällt in 4 Nachtwachen zu 3 Stunden im Neuen Testament. Da kam um die erste Wache, und er kam in der zweiten und dritten Wache und dann in der vierten Wache erscheint er den Jüngern, also ganz buchstäblich während einer Nacht. So. Und nun, wenn vor Gott 1000 Jahre auch noch sind, wie eine Wache in der Nacht, dann umfasst eine große Nachtperiode Gottes im Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte 4000 Jahre. Und was haben wir gelernt? Vom Fall Adams, als es dunkel geworden war, als es Abend war, bis zur Erscheinung Jesu Christi sind es genau 4000 Jahre. Also 4 Nachtwachen. Da ging die Sonne der Gerechtigkeit auf, mit Heilung unter ihren Flügeln. Das Reich Gottes hätte beginnen müssen, wenn sie ihn angenommen hätten. Und der Prophet sagt darum, nein, der Morgen kommt und gleich wieder Umnachtung. Stimmt's? Es kam ja nicht der Tag des Reiches Gottes, sondern nur, er war 30 Jahre alt und wirkte nur 3,5 Jahre. Hat Gott ein Reich von 1000 Jahren, einen Tag von 1000 Jahren Segen, abgekürzt auf einmal 3,5 Jahre Wirksamkeit, und Jesus sagt, wirket, solange es Tag ist, solange ich bei euch bin. Die Sonne der Gerechtigkeit. Es kommt die Nacht, wo niemand wirken kann. Israel und Nationen. Nur das Geheimnis des Leibes des Christus läuft in dieser Zeit. Und nun haben wir, ihr sollt das Lamm schlachten beim Untergang der Sonne. Da war es wieder Abend geworden. Ums Jahr 1000 unserer Zeitrechnung war es nachts 9 Uhr und ums Jahr 2000 ist Mitternacht. Die anderen Dinge, was noch kommt, die werden abgekürzt auf 2 × 3,5 Jahre, ums Jahr 2000 Mitternacht. Dinge, die man, wenn man sie sehen darf und im Glauben fassen darf, einfach überwältigen. Ja, wiederum, man könnte nur noch auskneifen. Diese Ordnung haben wir vor uns und vom Fall Adams bis Abraham 2000 Jahre. Da gab es kein Volk Israel, keine Idee, niemand wusste etwas. Eine Menschheit 2000 Jahre vom Fall Adams bis Abraham. sein Volk Israel und was damit zusammenhängt. Von Abraham bis Jesus Christus 2000 Jahre, ein Volk Israel in der Mitte der Nation. Und unsere 2000 Jahre von Jesus bis zum Jahr 2000, ein Volk Israel zerstreut unter alle Nationen. So, merken wir etwas. Und immer, wenn 2000 Jahre ihrem Ende sich neigten, erlebte die Menschheit in den Tagen Abrahams ein erstes 20. Jahrhundert. Abraham, Isaac, Lot. Sind das Grenzsteine, Meilensteine. 2000 Jahre später, die Söhne Israels, die lebendigerweise den Messias erwartet, wie ein Simeon und die Hanna, denen sagte der Heilige Geist, als Mitglieder des zweiten 20. Jahrhunderts der Menschheitsgeschichte, ihr werdet nicht sterben, du wirst nicht sterben, bis deine Augen den erwarteten Messias gesehen haben. Und wir sind heute Mitglieder eines dritten 20. Jahrhunderts. Was haben wir gelernt? Solches tut Gott zwei- oder dreimal und das dritte Mal ist das Maximum, der Abschluss von allen vorangegangenen Besonderheiten wie Abraham, Lot und Jesus Christus und heute wieder ein Staat Israel vor unseren Augen. Die Siebner Zeiten, die Siebner Perioden haben wir bereits beachtet und jetzt beachten wir eine Siebner-Periode, die nun in Bezug auf den Zeitpunkt Golgatha, also gewaltigstes Geschehen im Heilsplane und im Ablauf der Weltgeschichte, die Gott geordnet hat. Golgatha wird festgelegt etwa 500 Jahre vor dieser Zeit, vor Golgatha, nach Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, wenn wir wollen. Erstens, wir schlagen auf, wieder den vielgeliebten Propheten Daniel, Kapitel 9, und finden da, dass ein Heilsprogramm Gottes vorliegt, das nun genau nach Siebner Perioden vor uns steht. In Vers 24 lesen wir, 70 Siebner, leider die Elberfelder übersetzt Wochen, 70 Siebner-Perioden sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, und zwar mit welchen Enderscheinungen und Abschlüssen von gewaltiger Art und gleichzeitig einem gewaltigen Neuanfang. Wir lesen, um die Übertretung zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen. Ist das etwas? Ist das ein Zeitpunkt? Den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine äonische Gerechtigkeit einzuführen, Gesicht und Propheten zu versiegeln, das heißt zu bestätigen und ein Allerheiligstes zu salben. Aha. Da ist also ein Zeitpunkt vor uns, da ist die ganze Sünde, der ganze Sündenwust beseitigt, abgeschlossen, erledigt und eine äonische, ja leider, oder sagen wir, äonische, meinetwegen, ewige Gerechtigkeit ist eingeführt. So. Nach wie vielen Zeiten, Einheiten? Nach 70 Siebnern. Man stellt euch vor, nach 70 Wochen damals, ne, ist da sowas passiert. Ne? Ja, da denkt ein Gotteskind ja nur, also man kann es doch nicht so genau nehmen beim Lesen der Bibel. Ne? Nein. Deshalb haben wir beachtet. 70 Siebner sind 70 Stunden oder sind 70 Tage oder 70 Wochen oder 70 Monate oder Jahre oder Sabbatjahr oder Halbjahr. So. Oder noch mehr, oder 1000 Jahre. Antwort, alles. Wir können jede Einheit göttlicher Art von 70 Siebner einsetzen und staunen. Ich habe das mal gemacht. Ne? Da kommen wir allerdings an Zeiten, da erreichen die astronomischen größten Fernrohre nicht mehr hin. Ne? Ja. Aber immer ist der Rhythmus da. Und diese 70 Siebner Zeiteinheiten werden nun unterteilt in 7 plus 62 gibt 69 und dann fällt nur noch ein Siebner bis zu dem 70. So. Und jetzt lesen wir Vers 25, so wisse denn Daniel und verstehe. Also, man soll zuerst einmal wissen, was vorhanden ist im Worte Gottes. Und wissen, wie die Dinge laufen. Und dann kann man verstehen. Haben wir verstanden? So wisse denn und verstehe. Vom Ausgehen des Wortes Jerusalem, wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Siebner plus 62 Siebner. Ja. Im Drangsal der Zeiten werden die Straßen wieder gebaut. Vers 26. Und nach den 62 Siebnern, denen ja 7 vorausgegangen sind, also nach 69 Siebner Zeiten von einem bestimmten Jahr, damals, rund 500 Jahre vor Christus, wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Was ist das? Das ist Golgatha. Ah. Also, jetzt ist einmal das Jahr festgelegt. Jetzt müsste man das Jahr kennen, wo das Wort ausging des damaligen Perserkönigs. Jerusalem wird wieder gebaut. So. Von da ab sind 69 Siebnerzeiten zu rechnen, zu beachten. Und in dem Fall sind es nun Sabbat-Jahreinheiten. Es sind also 70 mal 7 Jahre. 490 Jahre umfasst das Gesamtprogramm. Aber wann wird der Messias weggetan? Ein Sabbatjahr vorher. Nach 69 Sabbatjahren wird der Messias weggetan und hat nichts beseitigt. Jetzt wissen wir heute, Golgatha fand statt ums Jahr 30 unserer Zeitrechnung.